Schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle gut rausgekommen. Bei mir war es heute Morgen ein bisschen schwierig. Meine kleine Schwester hat gestern ihren Geburtstag gefeiert. Aber dennoch bin ich hier. Ich nehme mir einfach mal die Freiheit, euch zu duzen, weil ich hoffe, dass Gott durch mich spricht und dass Gott dich heute Morgen anspricht. Und der sieht's dich ja auch nicht. Also der sagt auch nicht, Frau Kreikes, lassen Sie uns mal über Ihr Leben sprechen. Nein, ganz persönlich spricht Gott dich heute Morgen an und dafür möchte ich gerne nochmal beten. Vater im Himmel, nimm jetzt diese Zeit, verändere du uns heute, sprich heute zu uns, sei du heute hier in der Mitte und lass nicht mich irgendwas labern, sondern sprich du heute, lass mich dein Sprachrohr sein und benutze mich einfach für das Werk, ja, für das, was du heute Morgen hier verändern möchtest. Amen. Ich weiß nicht, wie das bei dir heute Morgen ist, warum du heute Morgen hier bist. Ist es für dich so ein Gewohnheitsding, sonntags morgens in die Gemeinde zu gehen? Wie siehst du Gemeinde überhaupt? Machst du hier gelegentlich mal was? Stellst du mal einen Salat dazu? Ich frage mich immer, wenn ich jetzt so einen Saal sehe von Leuten, wie viel von den Menschen glaubst du, schau dich mal um, wer so rechts und links neben dir sitzt, wen hier im Saal kann Gott eigentlich gebrauchen für sein Werk, für das, was er mit uns hier in dieser Welt vorhat? Wie viel braucht er wohl? Jetzt sagt der eine vielleicht, natürlich, Gott braucht uns alle. Ich wäre eher so, dass ich sagen würde, naja gut, vielleicht 99,9%, weil, also mal ganz ehrlich, mich kann er doch nicht meinen. Also guck mich doch mal an. Ich kann ja noch gar nichts. Ich habe ja noch nicht mal eine fertige Ausbildung oder so. Ich studiere vielleicht ein bisschen, sitze auch manchmal am Klavier oder so, aber ich bin doch nur Leo. Was kann ich denn eigentlich? Wofür könnte Gott mich denn gebrauchen? Und wie geht es dir dabei? Wenn jetzt so, also jetzt war vor ein paar Wochen war Missionsfest in Berndorf und die Leute haben erzählt, wie sie in die Welt hinausgehen und ganz ehrlich, mein Gedanke ist dabei, ein Glück bin ich das nicht. Ein Glück schickt mich Gott nicht in irgendein Kriegsgebiet oder sonst wohin. Ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die rausgehen in die Welt und von Gottes Liebe erzählen, weil manchmal denke ich, das kann ich doch nicht machen. Wer bin ich denn, dass Gott mich für irgendwas gebrauchen will? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen hier im Saal, der sagt, ja Mann, ich bin's, natürlich, Gott braucht mich. Komm bitte nach dem Gottesdienst direkt zu mir. Ich habe noch 1000 Sachen, die du machen kannst, wie in Return in der Gemeinde. Gerne, wenn du Bock hast, für Gott was zu machen. Herzliche Einladung. Aber wer bin ich eigentlich? Aber trotzdem stehe ich heute hier. Und um das nochmal deutlich zu machen, ich stehe nicht hier, weil ich glaube, dass ich so ein toller Redner bin oder weil ich glaube, Mensch, ich kann's, sondern ich glaube, dass Gott heute durch mich sprechen will und darum soll es auch heute eigentlich gehen. Ich hatte eigentlich vor, über was ganz anderes zu predigen. Ich hatte mir schon alles rausgesucht. Es sollte um Liebe, Leid und Heiterkeit gehen, um die Frage, was macht Gott eigentlich, wenn es mir richtig dreckig geht. Darum geht es ein bisschen auch, aber ich hatte gestern irgendwie das Gefühl, das ist gerade nicht dran und ich habe nochmal alles umgeschmissen. Und ich bin nicht die Erste, die Gott benutzen möchte. Gott macht es total oft und dafür hat er uns diesen kleinen Reisebericht gegeben, die Bibel. Und ich wollte mich gerne mit einer Geschichte aus der Bibel beschäftigen, die mich total geflasht hat. Entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen jugendsprachlich rede, aber das ist halt so drin. Ich bin geflasht und alles ist krass. Genau, das sind halt, ihr habt heute das Jugendgottesdienstprogramm gebucht. Da gehört die Jugendsprache dazu. Ich bin auch nicht im Anzug hier, genau. Und das Alte Testament ist manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass es immer so, es wiederholt sich. Dem Volk Israel geht es gut, dann wollen sie irgendwann von Gott nichts mehr wissen, dann geht es ihnen schlecht, dann schreien sie nach Hilfe und dann geht es ihnen wieder gut und dann fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an. Und um es zu verstehen zu können, wie es dem Volk Israel in der Geschichte, um die es heute gehen soll, geht, versetz dich mal in die Lage deines Lebens, wo es dir so richtig dreckig ging, wo du am Ende warst, wo du gedacht hast, noch ein Stückchen weiter und es ist Ende. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging. Mir ging es zum Glück noch nicht so. Ich hatte zwar in der 7. Klasse eine Hardcore-Phase, wo ich übelst gemobbt wurde, wo ich echt gedacht habe, alter Schwede, ich kann nicht mehr. Da ging es mir auch richtig schlimm. Aber hier sind ja auch schon ein paar Leute, die ein paar mehr Jahre aufhaben. Wann ging es dir mal so richtig dreckig? Wann ging es dir mal so richtig scheiße, um dieses Wort mal zu benutzen? Und wenn du dich jetzt in deinem Kopf in diese Phase hineinversetzt, kannst du nachvollziehen, wie es dem Volk Israel in dieser Geschichte geht. Ich beginne zu lesen in dem Buch Richter. Richter 6, die Verse 1 bis 7. Von Neuem taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Deshalb gab er sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, die ihnen hart zusetzten. Stimmt das irgendwie? Okay. Ist egal. Ich lese es bei mir, ihr lest es ein bisschen aus. Also vom Neuen taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Deshalb gab er sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, die ihnen hart zusetzten. Die Leute von Israel versteckten sich vor ihnen in Höhlen und unzugänglichen Schluchten und verschanzten sich auf den Bergen. Jedes Mal, wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und den Beduinen aus dem Osten in das Land und verwüsteten die Felder bis hin nach Gaza. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh, Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten zogen sie heran, um das Land auszuplündern. Sie waren so zahlreich wie die Heuschrecken. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um Hilfe. Denen geht's richtig mies. Die haben gar nichts mehr. Kein Land, kein Vieh, gar nichts. Wenn man die Leute heutzutage fragt, was ist denn ein Grundbedürfnis von dir, dann kommt Essen, Kleidung, Akku und WLAN. Das sagen junge Leute in meinem Alter. Akku und WLAN sind Grundbedürfnisse. Aber das brauchte man den Israeliten gar nicht zu erzählen. Die hatten nämlich gar nichts. Und genau in dieser Situation spricht Gott. Habt ihr noch den letzten Satz im Ohr, den Freier eben vorgelesen hat? Mein Schrei dringt an dein Ohr. Und genau das passiert hier. Gott hört, wie sein Volk leidet. Und Gott ist es gerade egal, ganz am Anfang steht, die Israeliten taten das, was Gott missfällt. Und trotzdem gibt er sie nicht auf. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Als ich so im Teenie-Alter war, war das für mich mega die Zusage zu wissen. Es ist total egal, was ich für einen Mist baue. Ich kann immer wieder zu Gott kommen und um Vergebung bitten und kann das mit Gott ausräumen. Für mich hat es total viel gebracht. Ich weiß nicht, wenn ich dir das jetzt sage, es ist egal, was du für einen Mist baust in deinem Leben. Gott hört deinen Schrei, wenn es dir schlecht geht. Ich lese mal weiter ab Vers 11. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Hier steht jetzt Eiche, eigentlich ist es ein anderer Baum, aber die Deutschen kennen den halt nicht, also steht hier Eiche. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abiezer. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte, Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Aber mein Herr wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich werde dir beistehen, sagte der Herr, und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Stell dir vor, du steckst in der Riesenkrise Und Gott kommt auf dich zu und sagt, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Ich weiß nicht, wie das für Gideon geklungen hat, aber es ist eigentlich der Witz des Jahrhunderts. Der steckt da in so einem Weinkelter drin, also für alle, die das nicht wissen, das sind diese Dinger, wo man die Trauben trampelt und unten der Saft rauskommt. Das ist quasi der untere Teil. Der versteckt sich also im finstersten Loch, um noch so ein bisschen Getreide zu retten, dass seine Familie nicht sterben muss am Hungertod. Und Gott erscheint ihm und sagt, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Es ist ja eigentlich der Scherz des Jahrhunderts. Der arme Mann, der sich versteckt. Gott ist mit dir. Und Gideon fragt direkt, ja, wo ist denn Gott? Wo ist er denn? Uns geht's doch schlecht. Von wegen Gott mit dir. Geht's dir auch manchmal so, dass du fragst, wo ist eigentlich Gott? Gott mit dir? Ja, toll. Wo denn? Also, meine Mama ist gerade an der Hüfte operiert worden und davor ging es ihr wirklich, wirklich schlecht. Da kann man schon mal verzweifeln, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Wie geht's dir dabei? Fragst du nach Gott? Findest du Gott? Und auch das fragt die Gideon hier. Wo geht es denn hin? Wo bist du denn? Aber es geht ja noch weiter. Er sagt ja nicht einfach, hier, Gott mit dir. Es geht noch weiter. Gott geht noch weiter. Er sagt, du wirst Israel befreien. Und Gideon direkt, ich bin der Kleinste aus dem Stamm Manasse. Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wer bin ich denn? Ich bin doch nur ich. Ich bin ein kleiner Wurm. Vielleicht gibt es noch andere Ausreden. Ich bin zu faul, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe zu wenig Zeit. Irgendwie scheint es uns recht leicht zu fallen, Gründe dafür zu finden, warum Gott nichts mit uns anfangen kann. Und wir werden irgendwie taub dagegen, dass Gott uns sagt, du tapferer Krieger, du wirst Israel befreien. Und ich denke einfach nur, mich kannst du unmöglich meinen. Ich kann gerade mit Gideon irgendwie total mitfühlen, wie es ihm da geht. Gott kommt auf ihn zu und er fragt, mich? Nochmal, wie viele im Saal glaubst du, meint Gott gerade? Der Knackpunkt, auf den ich hinaus will, steht in Vers 16. Kriegen wir den nochmal dran? Ja, chill. Wir fragen uns die ganze Zeit, was geht eigentlich gerade mit mir? Was bin ich für eine Persönlichkeit? Aber der Knackpunkt, um den es bei Gott geht, steht in Vers 16. Da steht, ich lese es mal nach, ich werde dir beistehen, sagte der Herr, und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Es geht gar nicht darum, wer ich bin. Es geht darum, dass Gott mir beisteht. Nicht, weil ich so eine krasse Person bin oder weil ich die mega Ausbildung habe, weil ich gerade mal ein paar Seminare in der Theologie mitbekommen habe oder so, ist es legitimiert, dass ich vielleicht heute Morgen mal hier vorne stehe. Nein, es geht darum, dass Gott mit mir ist, dass er durch mich spricht. Ich bin der Wurm und ich bleibe auch der kleine Wurm, der Kleinste aus dem Stamm Manasse. Darum geht es überhaupt nicht. Gott ist mit dir. Und was das bedeuten kann, dass Gott nicht zu Gideon geht und sagt, ach, guck doch mal, du bist doch ganz okay hier, wir schaffen das, wir bilden dich aus, wir schicken dich ins Bootcamp. Es kommt irgendwie nicht so ein zweitklassiges Motivationsprogramm, so von wegen, ist doch alles gar nicht so schlimm, das schaffen wir schon. Sondern Gott sagt, es ist völlig okay, wie du drauf bist, aber ich bin mit dir und so wird ein Schuh draus. Und das ist der einzige Grund, warum Gott in dieser Welt was verändern kann. Nicht, weil wir so super toll sind, sondern weil er mit uns ist, weil er dabei ist. Und genauso spricht Gott dich auch heute Morgen an, du tapferer Krieger, du tapfere Kriegerin. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil ich dir den Rücken stärke, weil ich dir Schild und Speer bin. Und was das bedeuten kann, finde ich in dieser Story einfach mega überwältigend. Was macht Gideon jetzt? Wie geht er weiter? Sagt er jetzt, wow, los geht's, Nein. Vers 17. Danke. Gideon erwiderte: Wenn ich von dir Gnade gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich der Herr selbst mit mir spricht. Geh nicht weg von hier, bis ich dir eine Gabe gebracht habe. Ich warte, bis du zurückkommst, sagt der Herr. Ich weiß nicht, wie es dir schon mal gegangen ist, ob du Gott schon mal um ein Zeichen gebeten hast. Weil mir fällt es ganz einfach mega schwer zu sagen, okay, los geht's, nur weil ich gerade irgendeine Zusage bekommen ist. Und das ist auch okay, Gott um ein Zeichen zu bitten. Gideon ist noch nicht so weit. Gideon braucht noch Zeit. Und Gott sagt zu ihm, kein Problem, ich warte. Ich bin der Herr, der die Welt geschaffen hat, auf dich warte ich. Das ist gar kein Problem. Ich gehe auch nicht weg, ich bleibe genau hier. Gott haut nicht ab, Gott lässt dich nicht im Stich. Er wartet, bis du so weit bist. Und wenn du mit 89 erst so weit bist, dann kann Gott auch ganz genau noch so lange warten. Das ist gar kein Problem. Gott wartet, bis du so weit bist. Ich überspringe kurz ein bisschen. Gideon kocht dann was, bereitet eine Mahlzeit zu und bringt die mit. In Vers 21 geht es weiter. Und der Engel des Herrn berührte mit dem Stab in seiner Hand das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Im selben Augenblick war der Engel verschwunden. Da wusste Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte. Herr, du mächtiger Gott, rief er, ich habe deinen Engel gesehen. Ich habe ihm gegenübergestanden. Ich muss sterben. Doch der Herr sagte zu ihm, zwischen uns ist Frieden, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Ich darf nicht nur warten, ich darf auch Frieden mit Gott haben. Ich darf mir nicht alle Zeit lassen, bis ich bei mir so weit bin, dass ich mit Gott loslegen kann, bis ich in meiner Gemeinde mitarbeiten kann, bis ich Leuten mit Gott erzähle. Ich darf auch darauf vertrauen, dass Gott mit mir Frieden hat. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass zwischen mir und Gott irgendwie alles geklärt ist. Dass ich keine Angst mehr haben brauche, dass ich mich nicht schuldig fühlen brauche. Das habe ich alles vor Gott gebracht. Und dann will Gideon auch loslegen. Aber es geht noch nicht. Das ist eine recht lange Geschichte. Ich lese noch mal ein bisschen weiter. Ab Vers 25. In derselben Nacht erhielt Gideon von dem Herrn den Auftrag, nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, geh auf den Gipfel des Berges, reiß den Altar Baals ein, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und baue den geweihten Pfahl daneben um. Und haue den geweihten Pfahl um. Baue an derselben Stelle einen Altar für mich, den Herrn, aus aufeinander geschichteten Steinen, genau nach der Vorschrift, und opfere mir auf dem Altar den Stier als Brandopfer. Verwende als Brennholz den geweihten Pfahl, den du umgehauen hast. Bevor es also losgehen kann, muss Gideon noch einen weiteren Schritt gehen. Er muss nämlich seine Hausaufgaben machen. Er muss erstmal in seinem Leben aufräumen. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir zu Hause ist, ob du im Garten einen Baalsaltar stehen hast. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so in Mode. Aber es gibt in unserem Leben andere Götzen, die man haben kann. Geiles Auto, fetter Job. Ich erlebe das bei meinen Studienkolleginnen vor allen Dingen. Sport, Körperkult, Aussehen. Das kann Menschen so wichtig sein. Das kann Beruf für sie sein, wenn sie sich nur um ihr Äußeres scheren. Das kann auch etwas sein, was in deinem Leben steht, was dich von Gott trennt. Und auch hier geht es darum, räum aus. Das ist etwas, was dich von Gott fernhält. Und für Gott unterwegs zu sein, das wird mir an dieser Stelle immer total deutlich, heißt nicht, keinen Schiss zu haben und keine Angst zu haben. Gideon macht es bei Nacht. Das steht jetzt hier noch nicht, das kommt dann in der nächsten Stelle. Er macht es bei Nacht, weil er tierische Angst hat. Und mit Gott unterwegs zu sein, heißt auf gar keinen Fall, keine Angst zu haben, sondern es heißt, es trotzdem zu machen. Und ich frage mich immer, okay, ich habe vielleicht bei mir ausgeräumt und ich gehe mal davon aus, dass es ein paar in meiner Jugendtruppe auch so gemacht haben, dass sie mit Gott unterwegs sind. Warum sind wir eigentlich nicht krass in Korbach unterwegs und verändern diese Stadt? Warum sind wir nicht da draußen? Warum haben wir kein Infomobil mehr und machen jedes Wochenende irgendeine krasse Aktion, wo wir Leute zum Glauben bringen können? Warum klappt es nicht? Warum treffen wir uns nur sonntags morgens oder wenn mal ein Event ist? Warum sitzen wir eigentlich nur hier zusammen? Warum machen wir eigentlich keinen Gottesdienst im Loch? Weil eben der Schritt am schwersten ist. Seine Angst zu überwinden, seine Götzen aufzugeben. Vielleicht, es kann auch eine Götze sein, was denken eigentlich die anderen von mir, dass man in seinem Leben total darauf fixiert ist, was denken eigentlich der Rest der Welt von mir, wie stehe ich eigentlich hier, ach du Scheiße, mein T-Shirt ist gar nicht gebügelt, oh, was denken die nur. Das kann genauso sein. Vielleicht hält dich das zurück, irgendeine Angst, nicht akzeptiert zu werden, ausgeschlossen zu werden, blöd angeguckt zu werden. Mir geht es total so. Ich finde das merkwürdig. Wir hatten irgendwann mal mit einem Schulchor einen Auftritt im Loch und ich bin so im Boden versunken. Es war mir so mega peinlich. Das kann auch etwas sein, was jemanden zurückhält. Gideon lässt sich nicht zurückhalten. Ich fasse noch mal kurz einen Teil zusammen, was nach dem passiert. Nachdem er diesen Altar umgehauen hat, kriegt er mächtig Ärger. Denn die Leute, die diesen Altar gebaut hatten, fanden das gar nicht cool. Und dann kommt das so richtig Mob mit Mistgabeln, die ihm an die Wäsche wollen. Aber sein Vater stellt sich vor ihn und schützt ihn. Und in dem Moment kommt der Geist Gottes über ihn. Und die Menschen, die ihn noch umbringen wollten, stehen jetzt hinter ihm. Und er stellt ein Heer zusammen. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt will er das, was er ganz am Anfang gehört hat, das Volk Israel befreien. Jetzt geht's los. Er stellt ein Heer zusammen und kriegt sage und schreibe 32.000 Mann zusammen. Ist schon ganz in Ordnung. Blöderweise hat das Heer der Midianiter 135.000 Mann. Ich war nie gut in Mathe, aber ich merke, das ist nicht so ganz ausgeglichen. Aber trotzdem ist Gideon immer noch optimistisch. Naja gut, Gott ist dabei, 32.000. Man kann ja bestimmt irgendeinen Schaden anrichten, kriegen wir schon hin. Aber Gott sagt, nee, mach ich nicht. Gott sagt, 32.000 ist mir zu viel, brauchen wir nicht. Und er sagt, schick alle nach Hause, die Angst haben. In dem Moment wäre ich weg gewesen. Schick alle nach Hause, die Angst haben. Und das Witzige finde ich, Gideon ist noch recht optimistisch und denkt so, oh, hoffentlich hat keine Angst. Hat auch keiner, nur 22.000. Bleiben noch 10.000 übrig, aber das Wichtigste finde ich ist, Gideon bleibt da. Gideon ist nicht weggegangen, weil er hatte keine Angst mehr. Der am Anfang in irgendeinem Keller gehockt hat und Getreide gedroschen hat, er ist noch da. Offensichtlich hat Gott irgendetwas mit ihm gemacht. Offensichtlich hat er so ein großes Vertrauen, dass er jetzt noch mit nur 10.000 Leute gegen 135.000 Leute, dass er da offensichtlich noch die Hoffnung hat, dass da irgendwas passieren kann. Und Gideon ist immer noch so, yeah, Gott. Aber Gott sagt, nee, Gideon, so kann man es nicht machen. Die Armee ist immer noch zu groß. Und an dem Moment habe ich so gedacht, ernsthaft. Ich lese mal weiter. Gideon führte die Männer zum Teich an der Quelle. Dort sagte der Herr zu ihm, wer sich hinwirft und das Wasser mit der Zunge aufleckt wie ein Hund, den stell auf die eine Seite. Und wer sich zum Trinken hinkniet, den stell auf die andere Seite. Also so mit der Hand. 300 Männer leckten das Wasser mit der Zunge, alle übrigen knieten sich und führten es mit der hohlen Hand zum Mund. Der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser mit der Zunge geleckt haben, will ich Israel retten und die Midianiter in die Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen. Wir sind wieder beim Witz des Jahrhunderts. Wen sucht sich Gott da aus? 300 Verrückte, die wie ein Hund am Fluss knien. Das ist die Truppe, die sich Gott aussucht. Und dann denke ich mir immer, naja gut, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Gott baut sein Reich, Gott macht seine krassen Aktionen mit 300 Verrückten, die am Flussufer sitzen und das Wasser lecken wie ein Hund. Wenn wir das heute machen würden an der Kuhbach, kritisch. Was bleibt da übrig? Ich merke an solchen Geschichten, auf solche Ideen kommt kein Mensch, das muss Gott sein. Und es geht auch noch weiter. Gideon teilt dann eben diese 300 Verrückten nochmal auf in 100er Päckchen und die machen richtig Rabatz. Die machen mit Hörnern und Trompeten und Trommeln und die Midianiter, die kriegen so derartig Schiss, dass sie abhauen und sich alle gegenseitig umbringen und die Israeliten sind befreit. Das heißt, im Endeffekt musste nicht mal ein einziger Israelit kämpfen, geschweige denn sterben, damit die wieder befreit sind. 135.000 Menschen besiegt durch 300 Verrückte, die am Fluss sitzen und wie ein Hund lecken. Faszinierend, das kann nur Gott. Und wir merken wieder, das kann nur Gott. Es geht nicht darum, dass die 300 Verrückten da geleckt haben wie ein Hund, dass das irgendwie so eine Superheldenfähigkeit war. Nein, es hat nur geklappt, weil Gott bei war, weil er den Überblick hatte, weil er wusste, die Midianiter, die haben auch irgendwie Schiss. Und so musste im Endeffekt nicht mal jemand sterben. Wir sind vielleicht nicht ganz 300, aber ich würde mal sagen, wir sind auch irgendwie alle verrückt. Wir glauben alle an etwas, was wir nicht sehen können. Wir glauben alle an etwas, was wir erleben, was wir spüren, wo wir manchmal für belächelt werden, ausgelacht. Und trotzdem sind wir hier heute Morgen, trotzdem sind wir in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen und machen irgendwie mit. Und zwar nicht, weil wir so cool sind, sondern weil Gott dabei ist. Und das spüren wir jeden Tag, jeden Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen, bei den Gesprächen draußen nachher beim Kaffee, wenn wir Freunde treffen, wenn wir hinterher beim Ernst in der Hütte sitzen. Das spürt man. Wir sind die 300 Verrückten, wo Gott mittendrin ist. Stell dir vor, was wir in dieser Stadt alles erreichen könnten. Jesus hat damals angefangen mit 12. Wir sind ein paar mehr. 50 vielleicht, zähl mal durch. Hast du Bock herauszufinden, was Gott mal machen kann? Und wer das gehen soll? Ich möchte dir heute Morgen eigentlich nur eine Sache mitgeben. Ich komme zum Ende. Eine einzige Sache. Gott ist mit dir, du tapferer Krieger. Gott ist mit dir, du tapfere Kriegerin. Wir können was reißen, wenn wir uns auf Gott einlassen. Und vielleicht hast du das Bedürfnis, das jetzt zu tun. Wir werden noch mal ein paar Lieder zusammen singen. Du kannst zur Ruhe kommen, du kannst Gott neu danach fragen. Hey, wie sieht's in meinem Leben aus? Wo willst du mich hinhaben? Was kann ich vielleicht auch im kleinen Kreis verändern, bei meinem Nachbarn, bei meiner Freundin, im Kindergarten, bei den Kids, im Seniorenkreis nächste Woche Dienstag. Wo kannst du mich gebrauchen? Ich möchte euch zum Gebet einladen und es wäre cool, wenn ihr kurz dazu aufstehen würdet. Vater im Himmel, du bist groß und du bist großartig und du schaffst große Dinge. Ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen, der hier steht oder auch vielleicht noch sitzt, sprich du zu ihm, wo du ihn gebrauchen kannst, wo du sie gebrauchen kannst. Nimm uns wieder neu in deine Arme, zeig uns wieder neu, wie sehr du uns liebst. Ich bitte dich für alle, die vielleicht heute nicht hier sein können, dass wir als Gemeinschaft trotzdem an sie denken, dass wir sie nicht vergessen, dass wir sie in unseren Gebeten mit einbeziehen, dass wir ja, auch die nicht vergessen, die vielleicht schon länger nicht mehr kommen, weil sie sich unwohl fühlen oder so, dass wir sie nicht vergessen. Herr, ich danke dir, dass du uns jeden Tag wieder neu begegnen möchtest und dass du zu uns sprichst und dass du uns nicht hängen lässt. Danke, dass du uns diese Zusage gibst. Amen.